Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Die Stadt Aachen wird ihren Kunstpreis wegen Antisemitismusvorwürfen nicht an den libanesisch-amerikanischen Künstler Walid Raad überreichen. Aachen ziehe sich aus der Verleihung, die gewöhnlich in Zusammenarbeit mit den Kunstfreunden des Ludwig Forum erfolgt, zurück. Der Verein der Freunde Ludwig Forum für internationale Kunst e.V. hat hingegen in seiner gestrigen Vorstandssitzung mehrheitlich anders entschieden und will den Preis an Walid Raad übergeben. Iva Hendley, die Interimsvorsitzende, sagte am Telefon, sie sei erleichtert, dass die Entscheidung im Sinn der Aachener Kunstfreunde getroffen wurde. In den Augen des Aachener Bürgermeisters ist er dieser designierte Preisträger Anhänger der BDS-Bewegung und er war an Maßnahmen zum kulturellen Boykott Israels beteiligt. Er soll am 13. Oktober für sein langjähriges Projekt The Atlas Group gewürdigt werden. Darin setzt sich der Künstler mit der gewaltsamen Geschichte des Libanon auseinander. Um BDS-Sympathisanten, da gibt es ja immer wieder heftige Diskussionen. Kürzlich zog die Stadt Dortmund ihren Nelly-Sachs-Preis für die Autorin Camilla Shamsi zurück, als bekannt wurde, dass sie die israelkritische Boykottbewegung BDS aktiv unterstützt. Den Vorstandssprecher der Freunde des Ludwig-Forums Aachen, Michael Müller-Vorbrüggen, habe ich gefragt. Sie halten nun also ausdrücklich an der Preisvergabe fest. Warum?
Erstmal muss ich vorwegschicken, dass uns die Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Wir sind kein politischer Verein, sondern ein Kunstverein. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch sehr intensiv versucht zu recherchieren, was an diesen Antisemitismusvorwürfen gegen Walid Raad dran ist und haben da aber nichts gefunden, was wirklich stichhaltig ist. Wir unterscheiden zwischen der Kritik am Staat Israel, ich denke, die ist möglich und auch berechtigt zum großen Teil, und zwischen der Kritik an der grundsätzlichen Existenz Israels, also an dem Existenzrecht Israels. Und das ist ja etwas, wo gerade Deutschland in eine Staatsräson gerufen ist. Aber das konnten wir nicht finden bei Walid Raad. Deshalb haben wir uns entschieden, nach großer Diskussion und auch nicht einstimmig, den Preis dann trotzdem zu vergeben.
Nun hat sowohl die Landesregierung als auch die Bundesregierung, die im Mai einen überfraktionellen Entschluss gefasst hat, ohne die AfD, ja ihre Gründe. Nehmen Sie die BDS-Nähe oder Tätigkeit billigend in Kauf und gehen damit bewusst in eine Konfrontation zur Bundes- und Landesregierung?
Ja, die BDS ist ja eine sehr heterogene Organisation, die auch in Südafrika gegründet worden ist, soweit wir das rausfinden konnten. Und die kritisiert unter anderem natürlich die derzeitige Landnahmepolitik der aktuellen israelischen Regierung unter Netanyahu. Insofern haben wir herausbekommen, dass Herr Walid Raad diese Bewegung unterstützt. Darüber hinaus aber verfolgen einige aus dieser Bewegung auch ein Ziel zu sagen, also wir wollen dazu beitragen, dass der Staat Israel grundsätzlich abgeschafft wird. Und das ist eben schwer zu trennen und wir konnten keinen Nachweis finden, dass in diesem letztgenannten Sinne Walid Raad ein Antisemit ist.
Nun ist eine Diskussion in Deutschland über solche Themen eine andere als, sagen wir mal, in Frankreich, Italien oder Skandinavien. Wie wurde das in Ihren Reihen diskutiert? Denn der Entschluss ist ja schon vor einem Jahr gefallen oder ganz konkret gefragt. Sie trennen also oder Sie vermögen oder können trennen zwischen Person und Werk?
Nicht ganz. Also wir sehen uns schon auch in der Verantwortung zu klären, inwieweit der Künstler in Deutschland von einem solchen Verein einen solchen Preis erhalten kann oder sollte. Nichtsdestotrotz ist der Schwerpunkt unserer Betrachtung natürlich die künstlerische Betrachtung. Und da ist die Reputation also ganz eindeutig.
Die stellt niemand in Frage. Ja. Ich würde jetzt, wenn ich frech wäre, sagen, gibt es bei Ihnen Privilegien für berühmte Künstler?
Das würde ich so nicht sagen. Also dann wäre die Entscheidungsfindung auch anders verlaufen. Wir haben also ganz intensiv recherchiert und wir hätten höchstwahrscheinlich die Entscheidung anders getroffen, wenn also klar im Raum stehen würde oder wenn wir gefunden hätten einen Nachweis, eine Äußerung oder eine Stellungnahme von Walid Raad, die uns vermuten lassen müsste oder die das aufzeigen würde, dass er ein Antisemit in diesem eben genannten Sinne ist. Das haben wir aber nicht. Solange wir das nicht finden konnten und vom Künstler da auch keine Stellungnahme zu bekamen, mussten wir erstmal davon ausgehen, dass wir da keine Handhabe haben, dass wir das nicht so einfach tun können.
Nun ist ja bekannt, dass es ein ausdrücklich politischer Künstler ist. Ja. Das heißt, eine nötige Sensibilität war bei Ihnen schon am Werke.
Ja, wir haben uns natürlich, das hat damals die Kunstkommission ja auch getan, sich das Werk angeschaut und versucht zu bewerten. Und da ist eigentlich eine autoritär kritische Haltung beim Künstler immer zu finden gewesen. Also eigentlich eine Grundhaltung, die wir nur begrüßen können. Das Werk des Künstlers ist tatsächlich politisch in einigen Punkten. Es ist aber jetzt nicht eine parteipolitische oder eine anti-Israel-politische Kampagne da zu entdecken.
Müller-Fürburg, was mir noch nicht ganz klar ist, wer zahlt eigentlich das Preisgeld?
Traditionell gibt es ja drei Geldgeber, die Stadt Aachen, die fällt nun aus, Wirtschaftsvertreter aus Aachen und unser Kunstverein. Und wir haben die volle Höhe, die eigentlich vorgesehen ist, die 10.000 Euro zusammen, um jetzt auch ohne die Stadt den Preis, die Dotierung überreichen zu können.
Jetzt fehlt nur noch ein geeigneter Ort für die Preisübergabe.
Das suchen wir gerade, haben wir noch nicht gefunden.
Sagt Michael Müller-Vorbrüggen vom Verein der Freunde des Ludwig Forum für internationale Kunst Aachen, die an der Preisverleihung für Walliterat festhalten. Wir kommen zur bildenden Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts. Da erneuerten Auguste Rodin und Wilhelm Lehmbruck die Skulptur. Die Bildhauer zeigten das Gestische und das Geistige. Ganz anders dagegen der rumänische Bildhauer Constantin Brâncuș. Er reduzierte die Skulptur auf wenige Grundelemente und Module. Oder er machte einen eiförmigen, polierten, abstrakten Kopf oder einen Vogel aus Goldbronze. Mit der Steinskulptur »Der Kuss« spielte er ausdrücklich schon im Titel auf Rodin an, entfernte sich aber von der Figuration und zeigte einen rechteckigen Steinblock aus zwei Menschenköpfen, die sich eng umschlossen küssen. Kurz, Constantin Brâncuș gilt heute als einer der bedeutendsten und auch einflussreichsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung im Beaux-Arts in Brüssel präsentiert sein Werk in der größten Retrospektive seit langem und stellt den Künstler auch als Fotografen vor. Carsten Probst hat die Ausstellung in Brüssel schon gesehen.
Irritierend schön liegt er da, der große goldglänzende Kopf der schlummernden Muse mit den überaus fein stilisierten Gesichtszügen. Constantin Brâncuși's um 1910 entstandene Skulptur aus blank polierter Bronze erscheint auf den ersten Blick fast unwirklich, wie ein kostbares archäologisches Fundstück oder auch wie der Kopf einer zierlichen Menschmaschine, eines Überwesens, wie es sich im Werk des rumänienstämmigen Bildhauers immer wieder zu finden scheint. Berühmt ist auch seine eigenwillige Version des griechischen Mythos von Leda und dem Schwan. Nur ist es bei Brâncuși nicht der Göttervater Zeus, der sich in den Schwan verwandelt, um Leda beizuwohnen. Hier wird die äodische Königstochter selbst zur Schwänin, die sich mit ihrem makellos abstrakt geformten Leib aus polierter Goldbronze auf einer spiegelnden Scheibe dreht und beständig neue Lichtreflexe und Schattenspiele in den Raum wirft. Nach Kräften hat Brâncuși diese Effekte in kleine Schwarz-Weiß-Filmchen oder Fotografien zu bannen versucht, denn gerade die Auflösung der Skulptur in Licht war es, die ihn interessierte. Wie Dirk Vermahlen, künstlerischer Leiter des alle zwei Jahre stattfindenden Europalia-Kulturfestivals, berichtet, dessen Höhepunkt diese größte Brâncuși-Schau seit 25 Jahren ist.
Und was Brâncuși hier tut, ist,
durch den Lichteinfall und die Reflexionen versucht Brâncuși, das Oberflächenmaterial der Skulpturen zu dematerialisieren. Deshalb hat er auch begonnen, so viel zu fotografieren, denn professionelle Fotografen, die in sein Atelier kamen, bestreuten seine Skulpturen zunächst mit Pulver, weil sie die Reflexionen als störend empfanden für die Aufnahmen. Aber Brâncuși wollte diese Lichtreflexe ja gerade haben und sagte sich daher, dann fotografiere ich lieber alle Arbeiten selbst. Brâncuși stammte aus bäuerlichen Verhältnissen, hatte sich mehr schlecht als recht durchs Leben geschlagen und war 1904 bereits vergleichsweise alt, als er 28-jährig nach Paris und ins Künstlerviertel Montparnasse zog, wo sich seinerzeit die Avantgarde der Moderne versammelte. In den ersten Räumen der Brüsseler Ausstellung ist der starke Einfluss offenkundig, den Rodin auf Brâncuși's Frühwerk hatte. Eine Tätigkeit als Rodins Assistent beendete der rumänische Newcomer aber schon nach kurzer Zeit wieder, um seinen eigenen Weg zu suchen. Lebendigkeit, Bewegung, die Dynamik der Form hatten zwar auch den doppelt so alten Rodin immer interessiert, doch Brancusi wählte nun den Weg der Fortgeschrittenen, der strengen Reduktion der Formen. Wahrscheinlich inspirierte ihn dazu ausgerechnet der Besuch einer Luftfahrtausstellung in Paris zusammen mit seinen Freunden Marcel Duchamp und Fernand Léger. Dirk Vermahlen. Sie waren fasziniert von den neuartigen Technologien und von der Stromlinienförmlichkeit der Flugobjekte. Und beim Anblick eines großen Flugzeugpropellers sagte Duchamp zu Brancusi: Das ist die neue Kunst. Kannst du so etwas nicht auch als Skulpturen machen? Und das war der Punkt für Brancusi, seinen Skulpturen über das Material diese Stromlinienform zu geben. Die Faszination für die Dynamik der reflektierenden Oberflächen teilte Brancusi mit vielen Avantgardisten in Europa. Am vielleicht eindrucksvollsten gelingt ihm dies in seiner sogenannten endlosen Säule, einem 30 Meter hohen, aus gusseisernen Doppelpyramiden zusammengesetzten Säulendenkmal, das Brancusi 1938 für ein Kriegsdenkmal im rumänischen Târgu Jiu geschaffen hat und das er selbst auch als Himmelsleiter bezeichnete. Tatsächlich scheint sich die Säule potenziell immer weiter himmelwärts fortsetzen zu lassen. Mit vielerlei historischen Aufnahmen zu diesem Großprojekt lässt die Ausstellung die Chronologie zu Brancusis Werk enden. Zwar war er in den 1930er Jahren schon ein international gefragter Künstler, vor allem in den USA, aber den Zweiten Weltkrieg und die Besetzung Frankreichs musste er in notdürftigen Studios in Paris überdauern und schuf danach lediglich noch Varianten von bereits bestehenden Werken. Auch diese erzielen allerdings bei Kunstauktionen mittlerweile zweistellige Millionensummen.
Weiß Carsten Probst zu berichten. Mit der Fernsehproduktion Wendezeit, da kommt heute Abend ein Spionagekrimi mit einer Doppelagentin gewissermaßen als eine Art Stasi-Event-Movie auf den Bildschirm. Vornehmlich die Zeit der zweiten Diktatur auf deutschem Boden ist es und weniger die Nachwendezeit, die voll verfilmt wird. Ist die Zeit nach der Wiedervereinigung bis heute vielleicht eine Art Leerstelle im deutschen Geschichtskino? Diese Frage hat sich der Leipziger Historiker und Filmjournalist Andreas Kötzing gestellt. Auch zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution erscheinen im Kino und Fernsehen neue Filme zur ostdeutschen Vergangenheit. Herr Kötzing, die Frage an Sie: Was sind das für Geschichten, die uns im Fernsehen und Kino zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution da so geboten werden?
Das sind sehr unterschiedliche Geschichten, vor allem aber sehr rückwärtsgewandte Geschichten, die für sich genommen die DDR als so eine Art abgeschlossenes Kapitel der deutschen Geschichte erzählen. Das Spektrum reicht da von einem sehr spannenden Geschichtsfilm wie Unter Zukunft zugewandt von Bernd Böhlich, der die frühen 50er Jahre aus der Perspektive einer jungen Kommunistin ausleuchtet. Ein sehr widersprüchlicher, sehr interessanter Film. Ja, bis hin zu einem Kinderfilm Fritzi, eine Wendewundergeschichte, der nächste Woche in die Kinos kommen wird und die Perspektive auf ein junges Mädchen legt in der Friedlichen Revolution. Zwischen uns die Mauer, ein Teenager-Liebesdrama kommt diese Woche zu uns ins Kino und der von Ihnen erwähnte Wendezeit, ein klassisches Stasi-Spionage-Thriller-Ding, wie ich es leider schon sehr häufig im Fernsehen gesehen habe. Also ich vermisse so ein bisschen die Innovativität im Umgang mit der DDR im Film.
Bundespräsident Steinmeier erklärte anlässlich der Verleihung von Bundesverdienstorden heute, viele ostdeutsche Geschichten sind noch kein selbstverständlicher Bestandteil unseres gesamtdeutschen Wir geworden. Das ostdeutsche Leben sei unverstanden geblieben. Das lese ich auch oft in Zeitungsartikeln von Publizisten oder DDR-Bürgern. Sie sprachen davon, dass viele Filme rückwärtsgewandt seien. Wie meinen Sie das?
Sie sind losgelöst von den aktuellen gesellschaftlichen Debatten, die ja vor allem über die Nachwendezeit kreisen und sich damit beschäftigen, was hat eigentlich die gegenwärtige politische Entwicklung mit den Erfahrungen der Ostdeutschen nach 1989-90 zu tun. Da gab es zwar ein paar interessante Filme in den 90er Jahren, aber das waren ja alles Gegenwartsfilme. Und wenn man sich das historische Kino heute anschaut, dann interessiert man sich für die DDR unter Genre-Gesichtspunkten, aber kaum jemand stellt die Frage nach der Zeit danach, nach 1989-90, da wo es eigentlich anfangen würde, spannend zu werden.
Das ist so ein bisschen so stigmatisiert oder Klischees, so wie Amerikaner sich immer irgendwie Nazi-Geschichten aus dem deutschen Kino, glaube ich, erwarten. Aufbruch, verordnete Freude, Beitritt und Bundesbürger, Leben im neuen Deutschland. Darüber kann man ja aus Tagebüchern etwa des Potsdam-Projekts durchaus einiges erfahren im Deutschen Tagebucharchiv. Es gibt also genug Aufzeichnungen. Welche Gründe sind es Ihrer Meinung nach, dass die Nachwendezeit so selten in Filmen beleuchtet wird und vielmehr die DDR-Geschichte?
Ich glaube, das liegt einerseits am Markt und an der Nachfrage dieser Filme, denn es gab solche Versuche durchaus, selbst von prominenten Regisseuren wie Andreas Dresen zum Beispiel mit Als wir träumten, der den Roman von Clemens Meyer verfilmt hat, eher ein Flop war an den Kinokassen. Und ich glaube, dass selbst 30 Jahre danach es noch immer durchaus schwierig ist, sich diesen Problemen zuzuwenden. Also es ist kein Selbstgänger, den Finger in die Wunde zu legen und dann eben auch noch ein stimmiges künstlerisches Konzept dafür zu finden.
Wie könnte man das weiterentwickeln oder welche Art von Filmen vermissen Sie? Sowas, ich sage jetzt mal ins Blaue gesprochen, Uwe Jonssons Jahrestage in die Nachwendezeit übersetzt?
Ja, es sind Filme, die Lebenserfahrungen der Menschen ernst nehmen. Da gibt es so viel zu erzählen. Denken Sie alleine nur an die ganzen Umstrukturierungen der Arbeitswelt. Wie viele Menschen sind da arbeitslos geworden, mussten in Umschulungen gehen? Aber ich kenne keinen einzigen Spielfilm, der sich mit der Zerschlagung eines großen volkswirtschaftlichen Betriebes in der DDR beschäftigt hat in den 90er Jahren. Oder Die Treuhand, die würde nun alleine Stoff bieten für unzählige Serien, sei es als Wirtschaftskrimi oder als Drama. Das hat zwar eine Serie im letzten Jahr tatsächlich mal versucht, aber besonders erfolgreich ist es in meinen Augen bislang nicht gewesen. Also da liegen viele Geschichten noch brach, die eigentlich erzählt werden müssen. Und meiner Meinung nach ist es 30 Jahre danach nun endgültig wirklich an der Zeit dafür.
Also Ihrer Meinung nach gibt es genug Stoff, den man literarisch umsetzen kann und cineastisch. Es muss nicht immer nur die unmittelbare Wendezeit sein.
Nein, ich glaube, dass da durchaus sehr viel Potenzial da ist. Die Serie Weißen See, die ich eben erwähnt hatte, die das ja mal probiert hat, die zeigt durchaus, dass es da Geschichten gibt, die man erzählen könnte. Aber da hat das künstlerische Konzept einfach nicht gestimmt. Das war mir viel zu sehr einfach nur abgehakt nach so einer Art Zettelkatalog, als müsste man jetzt alle Themen einmal drin unterbringen. Ich glaube, dass man sich viel, viel stärker noch mit den eigentlich gelebten Geschichten der Menschen beschäftigen muss, in denen sich, glaube ich, auch die Erfahrungen vieler Menschen spiegeln können. Und das gilt eigentlich auch in ost- und westdeutscher Perspektive, denn viele der Probleme, die wir heute haben, die sind eben eigentlich nicht nur genuin ostdeutsch, sondern die kann man in anderen Regionen im Westen genauso beobachten. Und ich glaube, Filme, die das aufgreifen würden, diese Nachwendezeit, die könnten auch aktuell in die Debatte sehr viel stärker eingreifen als dieses rückwärtsgewandte Erzählkino über die DDR.
Sagt Andreas Kötzinger, ist Historiker und Filmjournalist in Leipzig. Danke Ihnen für dieses Gespräch. Der deutsche Kunsthistoriker Eike Schmidt, der ist seit 2015 Museumsdirektor der Uffizien in Florenz. Das ist ein schöner Job. Ab November dieses Jahres hätte er aber die Leitung des Kunsthistorischen Museums in Wien antreten sollen. Das hat er unterschrieben. Zur großen Überraschung aller Beteiligten sagte er gestern aber kurzfristig ab und wird nicht an die Donau wechseln. Ob ihm die Umgebung von Raphael, Cimabue, Tizian, Botticelli und der Galleria degli Uffizi mit 1000 Werken in 50 Sälen sowie das Leben in Arkadien am Ende vielleicht wertvoller war oder es andere Gründe für seine Absage gibt, wissen wir nicht. In Wien aber ist man mächtig verärgert, dass Schmidt seine Zusage nicht einhält. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Äußerst verärgert, so lauten noch, gelinde gesagt, die einhelligen Reaktionen in Wien auf die Absage von Eike Schmidt, der am 1. November seinen neuen Posten als Generaldirektor des Kunstgeschichtlichen Museums hätte antreten sollen. In einem Telefonat mit Alexander Schallenberg, der als Außen- und Kanzleramtsminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Bierlein auch für das Ressort Kultur zuständig ist, habe Schmidt mitgeteilt, die bereits vor 2 Jahren verkündete Stellenbesetzung auszuschlagen. Schallenberg, von Haus aus Diplomat und ansonsten umsichtig zurückhaltend formulierend, erklärte gegenüber der Tageszeitung Die Presse, die kurzfristige Absage sei höchst unprofessionell und eigentlich beispiellos. In den österreichischen Feuilletons wird diese Auffassung Schallenbergs durchgängig geteilt. So heißt es im Kommentar des Kurier,
dass derjenige, der eines der wichtigsten Museen der Welt, das größte Österreichs, einen weltweiten Touristenmagneten und ein Aushängeschild des Landes, dass also derjenige, der dieses Haus übernehmen soll, einen Monat vor Amtsantritt absagt, das ist, man kann es nicht anders sagen, eine Sauerei.
Am Vormittag kam es im Kunstgeschichtlichen Museum bereits zu einer Mitarbeiterversammlung. Wir sind alle vor den Kopf gestoßen, beschrieb gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA eine Mitarbeiterin die Stimmung im Haus, in dem seit gestern Nachmittag eine Sitzung die andere jage. Es hatte schon lange Zeit Gerüchte gegeben, dass der deutsche Kunsthistoriker und Museumsmanager entgegen aller Beteuerungen doch lieber in Florenz bleiben wolle, in seiner bisherigen Funktion als Leiter der Uffizien. Die Bestellung von Eike Schmidt geht zurück in den September des Jahres 2017. Wenige Wochen vor den damaligen Nationalratswahlen hatte der amtierende SPÖ-Kulturminister Thomas Drosda nicht die langjährige Chefin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, berücksichtigt, die sich ebenfalls beworben hatte, sondern Eike Schmidt. Drosda war damals voll des Lobes.
Er gilt als ausgewiesener Experte auf wissenschaftlichem Gebiet und bringt einen ausgeprägten Gestaltungswillen mit.
Die damals unterlegene Direktorin des Kunstgeschichtlichen Museums, Sabine Haag, zeigte ein, wie ihr heute Österreichs Zeitungen nochmals bescheinigen, ausgesprochen hohes Pflichtbewusstsein. Sie erklärte sich bereit, im Januar dieses Jahres, zu diesem Zeitpunkt hätte Eike Schmidt ursprünglich schon in Wien antreten sollen, ihren abgelaufenen Vertrag um ein halbes Jahr zu verlängern. Jetzt, nach der Ad-hoc-Absage aus Florenz, wurde Sabine Haag vom Minister Schallenberg gebeten, das Kunstgeschichtliche Museum vorübergehend weiterzuführen. Gelegenheit zu diesem Gespräch haben der Minister und Sabine Haag heute in New York. Dort werden die beiden auf einer Pressekonferenz im Metropolitan Museum zur Ausstellung Kaiser Maximilian mit vielen Leihgaben aus Wien zugegen sein. Der Kommentator der Tageszeitung Kurier gab bereits den Ratschlag, wenn Sabine Haag nun wieder einen Karren aus dem Dreck ziehen soll, für den sie nichts könne, dann würden alle Beteiligten gut daran tun, der Direktorin die entsprechende Dankbarkeit zu signalisieren und ihr doch noch einen echten Vertrag zu geben.
Aus Wien war das Clemens Fehrenkotte. Was noch fehlt, sind die Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich. Die goldene Stimme aus Prag ist gestorben. Der tschechische Schlagersänger Karel Gott, der in Deutschland doch insbesondere für ein Lied bekannt war.
Kleine, freche, schlaue Biene Maya.
Wenn man sagt, das ist der, der die Biene Maya singt, ja, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Und das ist das, was natürlich mich immer so ein bisschen enttäuscht.
Das war das Schicksal von Karel Gott, der doch auch so viele andere Lieder gesungen hat. Einmal um die ganze Welt zum Beispiel oder Babitschka. Mehr als 50 Millionen Tonträger soll er mit seinen Schlageraufnahmen verkauft haben, schätzungsweise. Tatsache ist, dass Karel Gott im Laufe seiner über 60-jährigen Karriere mehr als 120 Alben aufgenommen hat. Diszipliniert, fokussiert war er, offensichtlich alles andere als ein Träumer.
Man muss konkret denken, was will ich? Ich will gut sein heute Abend. Das sind keine Träumereien.
Geboren 1939 in Pilsen, hat Karel Gott zuerst auf Wunsch seiner Eltern eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und eigentlich Maler werden wollen. Doch der musikalische Erfolg überrollte ihn förmlich, noch zu sozialistischen Zeiten. Dass er im Jahr 1977 die Anti-Charta gegen die Charta 77 von Václav Havel unterzeichnete, das hat ihm viel Kritik eingebracht. Politisch hat er sich in seiner Musik zurückgehalten. Fröhliche Stimmung, positive Botschaften, darauf hat er sich konzentriert. Gestern ist Karel Gott im Alter von 80 Jahren gestorben. Wir wechseln das Musikgenre und müssen noch eine traurige Nachricht vermelden. Der gebürtige Georgier, der seit rund 20 Jahren in Belgien lebende Komponist Gija Kanceli, ist gestorben, im Alter von 84 Jahren. Als Meister der Langsamkeit, der musikalischen Entschleunigung und Traurigkeit gilt Kanceli, der 1991 seine georgische Heimat in Richtung Westeuropa verlassen hatte. Zuvor hatte er überwiegend Film- und Bühnenmusik komponiert, um nicht in Konflikt zu geraten mit den Sowjetzensoren. Kancelis Gesamtwerk, das sind 7 Sinfonien, Instrumentalkonzerte, eine Oper und zahlreiche Kammermusikwerke. Schlicht und geradezu meditativ klingen viele seiner Kompositionen.
Die Hauptsache ist, die Hörer fühlen nicht die schwere Arbeit, die dahinter steckt. Die Hörer sollen den Eindruck haben, es käme von oben. Ich erhielte es von etwas Höherem. Aber natürlich kommt es nicht sonst woher, sondern ist harte Arbeit.
Soweit der georgische Komponist Gija Kanceli. Heute ist er in seiner Geburtsstadt Tbilisi gestorben. Der inhaftierte türkische Journalist Ahmet Altan wird mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet für sein Buch »Ich werde die Welt nie wiedersehen – Texte aus dem Gefängnis«. Im Juli 2016 wurde Altan, der als Kritiker von Präsident Erdogan gilt, in der Türkei verhaftet. Die Jury des Geschwister-Scholl-Preises erläuterte ihre Wahl mit den Worten, Ahmet Altans Texte zeigten auf eine ruhige, klare Weise, wie es im Augenblick um die Türkei bestellt sei. In seinem Buch »Ich werde die Welt nie wiedersehen« berichtet Altan von seiner Festnahme und der Untersuchungshaft, von Begegnungen mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Außerdem porträtiert er Mitgefangene.
Die Kulturmeldungen waren das mit Maja Elmreich und durch diese Ausgabe von Kultur heute führte Michael Köhler. Nach uns die Nachrichten. Ausführlich dann die Informationen am Abend und da geht es einmal mehr um den Brexit. Premier Boris Johnson macht der EU ein Angebot, ein endgültiges.